Musik ist eine schöne Sache. Ich werde es mal ein bisschen reden, wobei man allerdings sagen muss, dass reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und ganz, ganz goldig ist es, wenn Ärzte schweigen, beziehungsweise jetzt sollen sie reden. Ärztliche Schweigepflicht. Ein ernstes Thema. Flugzeugabsturz in Frankreich von einer deutschen Tochter, Germanwings. Und der Pilot, der scheint hier Probleme gehabt zu haben, gesundheitliche Probleme. Genaueres weiß man nicht, beziehungsweise wurde dann von der Presse relativ früh veröffentlicht, weil die wusste immer alles besser oder wollte es immer besser wissen. Auf der anderen Seite, da werden Arbeitnehmerrechte verletzt, sprich, es wird einfach über was geredet, über das eigentlich nicht geredet werden sollte. Und trotzdem uns betrifft. Ich rede ein bisschen um den heißen Brei herum, aber jetzt rede ich mit Franz Feist von Verdi. Erstmal Servus.
Hallo.
Schweigepflicht, ärztliche Schweigepflicht. Ich meine, wir alle sind in der Regel Arbeitnehmer oder halt nicht mehr in Arbeit, beziehungsweise selber Unternehmer. Und die Unternehmer, die wollen natürlich wissen, was ist mit ihren Arbeitnehmern los. Auch Kunden wollen das wissen. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hingehe und jetzt krank bin, dann möchte ich natürlich nicht, dass das in alle Winde rausposaunt wird, sondern dass man das entsprechend würdig und diskret behandelt. Und diese ärztliche Schweigepflicht, die ist ja immer ein bisschen in Gefahr. Wie steht es denn überhaupt mit der ärztlichen Schweigepflicht hier in Deutschland? Hat der Arzt tatsächlich die Klappe zu halten oder darf der Arzt über Sachen reden und mit wem?
Also der Arzt hat grundsätzlich die Klappe zu halten, zumindest gegenüber Dritten, die es nichts angeht. Natürlich wird er in der Abrechnung mit der Krankenkasse entsprechende Angaben machen und sammeln da Krankenkassen entsprechende Daten, aber die haben dann auch eine Schweigepflicht. Das ist auch für mein Verständnis ganz, ganz wichtig. Wie soll ich denn einem Arzt vertrauen, der mit mir über intimste Dinge spricht und Gesundheit kann, was sehr intime sein? Ja, und das dann nachher bei jedem Anrufer grotebreit erklärt, was für Erkrankungen da sind und was da passiert. Also ärztliche Schweigepflicht ganz, ganz wichtig. Es sind nur wenige Ausnahmen vorstellbar, wo man sagen könnte, da muss man das großzügiger sehen.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Jobs, die sind sehr gefährlich. Und da müsste eigentlich schon der Arzt irgendwie was sagen, weil wenn er das nicht macht, dann werden ja viele Menschen davon gefährdet. Man hört ja immer wieder von Homosexuellen, die zum Beispiel AIDS-krank sind und auch ihre Partner nicht informieren. Also sozusagen, ja.
Ja, das halte ich allerdings für ein sehr, sehr geringes Phänomen. Im Übrigen beschränkt sich AIDS nicht nur auf die Homosexuellen, sondern auch auf ganz normale Heterosexuelle, die nicht ordentlich mit ihrem Sexualleben umgehen. Aber das ist ein anderes Thema, ich will das nicht vertiefen. Es gibt gefahrgeneigte Arbeitsplätze. Es gibt der Busfahrer, es gibt die entsprechenden Piloten, es gibt Zugführer, die müssen einigermaßen gesundheitlich fit sein und da kann der Arzt natürlich im Zweifelsfall in regelmäßigen Untersuchungen, die dann auch vorgeschrieben sind, sagen, ist befähigt oder ist nicht befähigt. Ja,
Jetzt.
und wenn er sagt, ist nicht befähigt, ja, ein Bus zu fahren, dann ist derjenige nicht befähigt, ja, dann gibt es dafür gute Gründe und entsprechende Befürchtungen und dann kann ein Arzt sagen, okay, es darf kein Fahrzeug mehr geführt werden. Insbesondere dann, wenn Dritte gefährdet werden können, und das ist ja beim Fahrzeugführer eigentlich immer der Fall, aber insbesondere natürlich bei Busfahren oder bei Piloten oder bei entsprechende andere Berufe.
Jetzt habe ich vorhin ein bisschen sensationsheischend die Homosexuellen genannt und natürlich AIDS. Da stürzt sich die Presse immer so gern drauf. Aber wie gravierend ist überhaupt das Problem? Das heißt, sind die Arbeit Arbeitnehmer und Arbeitgeber tatsächlich so informationsfreudig? Oder wie sieht es denn in der Praxis aus?
Also ich erlebe in der Praxis in meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit immer wieder, dass Arbeitnehmer sehr auskunftsfreudig gegenüber ihrem Arbeitgeber sind, was ihren Gesundheitszustand anbelangt. Ja, dass relativ schnell Ärzte Atteste schreiben und sagen, die und die Arbeiten kann der Arbeitnehmer nicht mehr durchführen und dass ohne langes Überlegen solche Atteste abgegeben werden. Da rate ich sehr zur Vorsicht. Sowas würde ich nie machen, ohne mich vorher nicht rechtlich gründlich darüber beraten zu haben. Und Gewerkschaftsmitglieder wenden sich da selbstverständlich an ihre zuständigen Gewerkschaften, weil da kann ein Arbeitsplatz schneller futsch sein, als man sich vorstellen kann, weil es gibt die Möglichkeit der krankheitsbedingten Kündigung. Und da muss ich abwägen, was will ich? Ja, einfach mit Attesten um sich rumschmeißen, ohne dass man es vorher überlegt hat, welche Auswirkungen das es hat, davon rate ich immer wieder ab und erlebe aber immer wieder, dass man der Meinung ist, wenn ich mit einem ärztlichen Attest komme, dann muss mein Arbeitgeber, und ich rede jetzt da von der Industrie oder von anderen Arbeitgebern, dafür sorgen, dass ich die Belastungen nicht mehr habe. So ganz so einfach ist es nicht.
Wenn ich jetzt hier allerdings jetzt krank praktisch mich hinter den LKW bzw. hinter den Bus setze und einen Unfall verursache, wer haftet denn da?
Haftet da ist immer die Frage, wie ist es, bin ich selber schuld? Ja, also normalerweise, wenn ich krankgeschrieben bin, und dann kann ich nicht mehr Bus fahren, ja, und im Endeffekt haftet dann immer im Zweifelsfall derjenige, der sich ans Steuer setzt. Also ich muss als Busfahrer schon überlegen, bin ich in der Lage, das zu machen oder nicht.
Auf der anderen Seite wiederum der Arbeitgeber, das heißt derjenige, der sagt, Busfahrer, fahr mal ein bisschen, und wenn ich jetzt einfach mit einem Attest auftauche, ich bin jetzt augenblicklich fahr- und tauglich, dann überlegt er sich natürlich auch wiederum alles Mögliche, und das könnte mir natürlich auch schaden.
Natürlich, aber nochmal, ein Busfahrer ist ein Beispiel eines gefahrgeneigten Arbeitsplatzes, wo Dritte massiv gefährdet werden können. Wenn da ein ärztliches Attest kommt, ist nicht in der Lage, einen Bus zu führen, dann darf der Arbeitgeber den nicht auf dem Bus sitzen lassen. Punkt. Ja, dann ist er da mit in der Verantwortung, wenn ihm das zur Kenntnis gelangt. Ja, dann ist er da mit in der Verantwortung. Wenn aber jetzt in der Industrie, ja, oder an ganz normalen Büroarbeitsplätzen, ja, irgendwelche Atteste vorgelegt werden, dann heißt es ja nicht, dass der diesen Arbeitsplatz umfassend nicht mehr machen kann. Meistens wird dann schweres Heben oder ähnliche Dinge in Abrede gestellt, ja, da ist es eine völlig andere Situation und da wird mir an solchen ganz normalen Arbeitsplätzen, da wird mir meistens viel zu offen mit der Gesundheit umgegangen und viel zu viel dem Arbeitgeber erzählt. Das ist meine Erfahrung aus vielen Beratungsgesprächen, die ich in der Woche führe.
Aber ich müsste ja im Grunde genommen, wenn ich jetzt nicht mehr schwer heben kann, meinem Arbeitgeber mitteilen, hey, ich kann alles noch machen, nur schwer heben kann ich nicht mehr, dass er mir einen Arbeitsplatz zuteilt, bei dem ich eben nicht mehr schwer heben muss.
Aber das muss der Arbeitgeber nicht. Er kann nämlich sagen, ich habe keinen anderen Arbeitsplatz, und dann läuft die ganze Sachlage auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses raus. Und das muss man wissen, wenn man mit solchen Sachen kommt.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn ich tatsächlich nicht mehr schwer heben kann und ich habe einen Arbeitsplatz, bei dem ich zum Beispiel hier die Kasse bediene, aber ab und zu noch das ein oder andere schwere Gerät in die Regale reinzuschieben habe, nicht häufig, aber immer mal wieder, dann ruiniere ich mir ja den Körper noch total. Das heißt, es wäre ja ausreichend, wenn ich mir mitteilen, ich kann alles noch machen, nur die schweren Teile eben nicht mehr in die Regale reinlupfen, und dann wäre die Sache ja gegessen.
Ja, nur, ich habe gerade eben das Risiko geschildert, was darin besteht. Solche Atteste gibt man nicht, ohne geprüft zu haben und ohne sie gründlich besprochen zu haben, mit jemandem, der eine Ahnung von Arbeitsrecht hat, beim Arbeitgeber. Da war nicht jeden davor. Ja, es kann sinnvoll sein, es kann Möglichkeiten geben. Es kann zum Beispiel die Möglichkeit geben, dass man sagt, derjenige ist so stark eingeschränkt, der muss eine Schwerbehinderung beantragen, ja, bevor er irgendeinen Attest abgibt, weil durch die Schwerbehinderung, durch eine anerkannte Schwerbehinderung oder einen Antrag auf Anerkennung als Schwerbehinderter, habe ich ja schon einen bestimmten Kündigungsschutz. Das alles ist möglich, aber nicht blind abgebe, Rücksprache halte mit jemandem, der eine Ahnung davon hat.
Also nochmals ganz glasklar, sich zuerst einmal neutral beraten lassen, vielleicht von der Gewerkschaft, um eben solche Risiken zu minimieren. Denn wenn man nicht heben kann, dann kann man nicht heben. Aber wenn man da nicht mehr heben kann, weil man den Arbeitsplatz verloren hat, ist auch nicht so gut.
Also meistens ist es dann so, aus unserer Erfahrung. Und deshalb muss man da sehr vorsichtig im Umgang sein. Und wenn man gesundheitliche Probleme hat und wenn es Atteste gibt und wenn es Punkte gibt, die dazu führen, dass man eine Arbeit nicht machen kann, sollte man immer und unbedingt, bevor man mit dem Arbeitgeber spricht, mit entsprechenden Rechtskundigen über die Sachlage sprechen.
Nun hat dieser Unfall hier, das heißt der Absturz, in Frankreich stattgefunden, das heißt im EU-Ausland. Gibt es da irgendwelche Unterschiede im Arbeitsrecht oder ist das Ganze auf europäischem Recht, praktisch auf deutsches Recht fußend hier zu betrachten?
Also es gibt natürlich Unterschiede im Arbeitsrecht, im europäischen, die noch meilenweit sind. Ärztliche Schweigepflicht ist aber eine Angelegenheit, die meines Wissens in allen europäischen Ländern gilt. Von daher gesehen, der Unfall war zwar in Frankreich, aber verantwortlich war ein deutscher Arbeitgeber. Ja, und deshalb wird da jetzt natürlich zu Recht diskutiert, was hätte der Arbeitgeber wissen müssen und hat der Arbeitgeber richtig reagiert, als zum Beispiel er darüber informiert wurde, dass aus psychischen Gründen die Ausbildung unterbrochen wurde. Das sind aber Sachen, die werden deutsche Gerichte entscheiden müssen zum Schluss.
Mhm. Ja.
Und nochmal. Mir ist es wichtig, dass man gefahrgeneigte Arbeitsplätze wie Piloten, Busfahrer und Zugführer nicht 1:1 mit ganz normalen Arbeitsplätzen vergleicht. Mhm. Da geht es um Leistungsfähigkeit. Ja. Da geht's, im einen Fall geht es um Menschen, im anderen Fall geht es um Leistungsfähigkeit und um die Tendenz, dass deutsche Arbeitgeber natürlich gerne möglichst olympiareife Mannschaften haben und dass da häufig die Gefahr besteht, dass wenig Rücksicht genommen wird auf Menschen, die sich 30 Jahre womöglich im selben Betrieb die Bandscheiben kaputt gemacht haben. Und da sollte mal zurückhaltend sein und genau mit Leuten sprechen. Und das sind nicht nur die Ärzte, sondern auch mit Arbeitsrechtlern sprechen. Und Gewerkschaftsmitglieder können sich da immer an ihre Gewerkschaft wenden, ja, und mit denen reden, wie man mit sowas umgeht. Und die kriegen dann auch die entsprechenden Tipps.
Das wäre im Grunde genommen schon ein gutes Schlusswort. Ich will allerdings noch ein bisschen was hier nachsetzen. Im Grunde genommen ist es so, dass dieses Thema ärztliche Schweigepflicht ja auch kein heutiges Thema ist, sondern es wird immer wieder an aktuellen reißerischen oder weniger reißerischen Sachen eben aufgezogen. Jetzt dieser Flugzeugabsturz. Auf der anderen Seite zieht sich das hin. Das heißt, man versucht immer wieder, diese Arbeitnehmerrechte hier aufzuweichen. Die Verteidigungslinie haben Sie jetzt ja gerade eben genannt. Warum kommt es immer wieder, beziehungsweise kann man da nicht irgendwann mal einen Riegel vorschieben oder das endgültig irgendwie abhaken?
Ja, das ist wie bei allem im Leben. Wir leben in einem demokratischen Land und da gibt es unterschiedliche Interessen. Da gibt es Arbeitnehmerinteressen, da gibt es Arbeitgeberinteressen und da gibt es ein ständiges Gezerre darum. Ja, es ist ja auch so, auch ein Tarifvertrag ist nicht sicher vor dem Angriff der Arbeitgeber. Auch da gibt es ja immer wieder Forderungen an einzelnen Punkten zu verschlechtern, Arbeitszeit zu erhöhen oder ähnliches. Das ist ein ständiger Kampf und ein ständiges Aushandeln der Bedingungen, wie sie in einer Demokratie völlig normal sind. Und da stehen wir als Gewerkschaften ja an vorderster Front.
Tja, und das wird wohl auch dann so bleiben. Das war Franz Zweist von Verdi. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich. Wiederhören.